Ja, guten Morgen zusammen. Da sieht man mal, wie wichtig Musik ist. Ich meine, Konserven sind auch nicht schlecht, aber Live-Musik ist besser. Aber ich hoffe, nächste Woche haben wir wieder das volle Programm. Ich wollte euch Grüße ausrichten. Die Sigrid und ich, wir waren letzte Woche in Tiersheim, am anderen Ende von Deutschland. Unser ältester Enkel wurde 8 Jahre und hat Geburtstag gefeiert, hat uns eingeladen. Und dann waren wir da in der Gemeinde. Da soll ich Grüße von ausrichten. Ja, ich habe hier heute so einen Eierkarton mitgebracht. Und ihr könnt euch bestimmt gar nicht vorstellen, was ich damit sagen will. Also nicht, dass unser Glaube vorsichtig zu behandeln ist wie ein Ei oder so. Sondern ich habe eigentlich daran gedacht, was uns so meinem Alltag passiert. Wir haben vielleicht Samstagabend oder was weiß ich, Samstag haben die Geschäfte ja inzwischen lange auf, aber früher war es so, um 2 waren die Geschäfte zu und dann hat sich Besuch angesagt und dann fehlte plötzlich ein Ei oder sowas, dann konnte man keinen Kuchen backen und dann ist man ja schnell zu den Nachbarn gelaufen und hat gefragt, habt ihr mal vielleicht ein Ei für uns? Wir brauchen unbedingt ein Ei. Und wenn man ein gutes Verhältnis zu seinen Nachbarn hat, dann haben die einem auch ein Ei oder vielleicht auch 6 geliehen. Und deswegen ist das so wichtig, dass man eine gute Nachbarschaft hat. Ich habe euch heute eine Geschichte aus der Bibel rausgesucht, wo die Nachbarn auch drin vorkommen. Ich lese euch den Text mal vor und ich habe die Predigt, habe ich den Titel gegeben, was hast du noch im Haus? Und zwar ist das eine Geschichte aus dem Alten Testament, 2. Könige 4, 1 bis 7, und ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Eines Tages kam eine Frau zu Elisa. Ihr Mann war einer von dessen Prophetenjüngern gewesen. Sie flehte Elisa dringend um Hilfe an. Mein Mann ist gestorben und du weißt, dass er Jahwe treu gedient hat. Oder in anderen Übersetzungen steht, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun ist der Gläubiger gekommen und will für das Geld, das wir ihm schulden, meine beiden Söhne als Sklaven nehmen. Elisa erwiderte, was soll ich denn für dich tun? Sag mir, was hast du noch im Haus? Deine Dienerin hat nichts mehr im Haus als einen kleinen Krug mit Öl, erwiderte sie. Dann geh hin und leihe dir von all deinen Nachbarinnen leere Gefäße, alles, was du bekommen kannst. Geh dann ins Haus, schließe die Tür hinter dir und hinter deinen Söhnen ab und gieß das Öl in die Gefäße. Wenn eins voll ist, stell es beiseite. Sie machte es so und schloss die Türe ab. Dann reichten die Jungen ihr die Gefäße und sie goss ein. Als alle Gefäße voll waren, sagte sie zu einem der Jungen, gib mir noch eins. Es ist keins mehr da, sagte er. Da hörte das Öl auf zu fließen. Die Frau ging zu dem Mann Gottes und berichtete es ihm. Der sagte, nun geh, verkaufe das Öl und bezahle deine Schulden. Und von dem, was übrig bleibt, kannst du mit deinen Söhnen leben? Das ist doch eine tolle Geschichte, die wir da hören. Und ich habe 4 Punkte, die ich da betrachten will. Der erste Punkt ist die Ehrfurcht vor dem Herrn. Ehrfurcht ist so ein altes Wort, das wir im Alltag überhaupt nicht mehr gebrauchen. Es hat auch nichts mit Angst zu tun. Das heißt nicht, dass dieser Mann, der da gestorben ist, Angst vor Gott hatte, sondern er hat Ehrfurcht vor ihm gehabt. Er hat ihn geachtet, er hat ihn akzeptiert, er hat ihn respektiert. Und das ist damit gemeint, dass er Gott fürchtete. Und dieser Mann war ein Prophetenschüler, haben wir gerade gelesen. Und die Prophetenschüler, das sind ja, die sieht man heute vielleicht auch noch in Israel, das sind die jungen Männer, die in die Tora-Schule gehen, von morgens bis abends. Und das heißt, denen war das so wichtig, Gott kennenzulernen und Gott zu folgen und sein Wort zu studieren, dass sie eigentlich für nichts anderes Zeit hatten. Und das bedeutete aber auch, dass die Familie arm war. Und natürlich, wenn einer arm ist und kein Geld mehr hat, dann nimmt man Schulden auf. Und das genau ist dieser Familie passiert. Und dann ist noch etwas passiert, womit sie überhaupt nicht gerechnet haben, dass dieser junge Mann plötzlich stirbt. Und aus der Bibel wissen wir ja auch, dass Gott sehr großen Wert darauf legt, dass die Witwen und Waisen gut versorgt sind. Und in diesem Fall ist das aber gar nicht der Fall, weil diese Frau von dem Schuldner, der jetzt plötzlich seine Chance sieht, gedrängt wird, dass die Kinder seine Sklaven werden sollen. Und auch das ist in der Bibel genannt, wenn man Schulden hatte und die nicht bezahlen konnte, dann wurde man versklavt. Es war allerdings nur 7 Jahre der Fall. Nach 7 Jahren konnte man als Sklave wieder freikommen. Das lest ihr alles, könnt ihr alles in den Büchern Mose lesen, wo die ganzen Gesetze aufgeführt sind. Also die Frau hätte ihre 2 Jungs für 7 Jahre verloren. Und ich weiß gar nicht, oder ich kann mir fast nicht vorstellen, wie das dann weitergegangen wäre. Denn die Söhne waren vielleicht jetzt noch jung, aber in ein paar Jahren hätten die vielleicht arbeiten können. Und dann hätten sie ihr zumindest helfen können, durch diese schwere Zeit zu kommen. Wenn sie jetzt aber als Sklaven arbeiten, bekommen sie auch keinen Lohn. Das heißt, das war das absolute Aus. Und diese Frau ist so verzweifelt und geht zu dem Elisa und sagt, was? Ich habe eine Not. Und sie beruft sich darauf, dass ihr Mann Gott geehrt und geachtet hat, dass er das nicht gemacht hat, weil er seine Familie nicht liebt, sondern dass er dieses Leben gelebt hat, weil er Gott gehorchen wollte, weil er ihm nachfolgen wollte. Und das ist der Grund, warum sie jetzt, würde ich sagen, berechtigt zu Elisa geht und um Hilfe bittet. Und mir ist noch wichtig dabei, diese Ehrfurcht vom Herrn bedeutet, dass Gott auch für mich da ist. Er lässt sie nicht einfach fallen, diese Frau, sondern er ist treu. Dieser Mann war Gott treu und Gott ist jetzt auch treu in der Situation, wo es ihm nicht gut geht. Mein zweiter Punkt ist, ich habe das mal Götzenlosigkeit genannt. Wir können davon ausgehen, dass in diesem Haus, wo der Mann Gott an erste Stelle gestellt hat, und damals war ja der Mann wirklich das Haupt der Familie, wenn der Mann gesagt hat, bei uns gibt es keine Götzen, dann war das auch so. Ich gehe fest davon aus, dass das einer dieser 7000 Juden war, von Gott hatte dem Elisa gesagt, damals, als er so verzweifelt war, und er hat gesagt, ich bin ganz alleine in Israel, da hat Gott ihm gesagt, nein. Es gibt noch 7000 Leute hier, die mir nachfolgen. Und ich denke, dass diese Familie eine von diesen 7000 Menschen war. Denn es gab sehr viele Götter in Israel. Es gab sehr viele Leute, die neben Gott noch andere Götter hatten. Wir müssen nur mal die Richterbücher lesen oder wir müssen mal vielleicht daran erinnern euch, wie die Rahel zum Isaak geführt wurde, hatte sie auch den Hausgott mitgenommen und dann hat man den gesucht, dann hat sie sich draufgesetzt und hat getan, als wenn sie ihre Tage hätte, damit man diesen Götzen nicht findet. Denn das war Gott ein absoluter Greuel und es war wirklich so, dass es sehr viele Götter noch in Israel gab. Jeder hatte das und vielleicht sollten wir uns auch mal fragen, was sind denn so unsere Götter, die wir noch neben Gott haben? Wir müssen uns daran erinnern, dass Gott das allererste Gebot, was er gegeben hat, ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben. Das ist das erste Gebot. Von daher können wir uns vorstellen oder auch erahnen, wie wichtig Gott dieses Gebot ist. Und was sind denn unsere Götter? Ich sehe so oft, wenn ich im Gartenmarkt bin, die Buddhas da rumstehen. Oder man sieht andere Dinge, die einen wichtig sind. Der eine hat vielleicht sein Bankkonto, der andere hat sein Netzwerk, auf das er sich verlassen kann. Andere haben die Familie, was weiß ich, irgendwas, was an erste Stelle gesetzt wird. Und wir sollten uns wirklich fragen, was sind die Dinge, die uns davon abhalten, Gott an erste Stelle zu setzen. Gott mag keine Konkurrenz. Er hasst das. Und ich finde das so schön, dass wir hier dieses Beispiel haben, wo eine Familie Gott treu nachfolgt. Und selbst diese Familie, die Gott so ernst nimmt, kommt in so dramatische Schwierigkeiten, dass es wirklich um Leben und Tod geht, würde ich sagen. Aber wir haben die Geschichte, ihr habt die ja gerade vorgelesen, es gibt einen Ausweg. Das ist der Punkt 3, das ist der Ölkrug. Wenn wir uns, also ich habe immer gedacht, dieser Ölkrug ist einfach ein Krug mit Öl, aber ich habe recherchiert, dass dieses Öl, was die da hatten, nicht so ein einfaches Öl war, das man zum Backen und Kochen nimmt, so ein Olivenöl, sondern das war eher so ein wertvolles Öl, wie die Maria Jesu auf die Füße gegossen hat. Es war also ein kleines Gefäß mit wertvollem Öl. Und das war das Einzige, was sie hatte. Und ich finde hier so wichtig, dass der Elisa nicht irgendwie eine Sammelaktion macht oder Crowdfunding oder wie man das alles nennt, sondern er fragt, was hast du noch im Haus? Und sie hatte keine Götter im Haus, aber sie hatte dieses wertvolle Öl. Und das ist für mich auch so ein Bild davon, dass wir ja auch etwas haben, was vielleicht ganz klein ist, was aber wertvoll ist und was Gott gebrauchen kann. Und lasst uns doch einfach drüber nachdenken, so auch in den kommenden Tagen, was habe ich Wertvolles in meinem Haus? Was ist das, was ich Gott zur Verfügung stellen kann und wo Gott dann mehr rausmachen kann? Es kommt darauf an, dass ich mir überlege, was ist denn wertvoll? Vielleicht hatte die Frau auch schon drüber nachgedacht in ihrer Not, was mache ich denn mit diesem wertvollen Öl? Das ist das Einzige, was ich habe. Was mache ich denn damit? Aber das reicht ja überhaupt nicht. Damit kann ich niemals meine Schulden bezahlen. Das ist ja nur ein ganz kleiner Teil. Und wenn ich das verkaufe, dann wird der Gläubiger, wird bestimmt nicht zufrieden sein. Aber dann passiert das hier, wieso ich diesen Eierkarton mitgebracht habe. Sie geht zu den Nachbarn, zu den Nachbarinnen. Das hat der Elisa ihr aufgetragen. Geh zu den Nachbarinnen und hol dir Gefäße. Und das macht sie, ohne zu fragen, ohne irgendwie kritisch zu gucken oder zu denken, was soll ich denn mit Gefäßen? Sie vertraut so sehr darauf, dass der Elisa, der Mann Gottes, genau weiß, was zu tun ist. Und sie geht hin und holt sich diese ganzen Gefäße. Und sie handelt genau, wie der Elisa ihr das gesagt hat. Und das finde ich auch so schön, dass wir etwas haben, dass wir dann auch fragen dürfen. Wir dürfen Gott fragen, wir dürfen vielleicht auch jemanden fragen, zu dem wir Vertrauen haben. Was mache ich denn jetzt? Und dann bekommt sie diese Anweisung und geht und holt diese Gefäße zusammen. Und das ist wirklich, ja, dadurch, dass sie hört, dass sie auf Gott hört, passiert genau das, ja, das Wunder. Also dieser Ölkrug, das, was wir bieten können, sollten wir es nicht für gering schätzen. Wenn man so nebeneinander in der Gemeinde ist, dann sieht man den einen, dann sieht man den anderen, dann denkt man, boah, der hat ja vielleicht tolle Gaben, der kann aber das und der kann das, ich kann ja gar nichts. Aber ich glaube schon, dass Gott uns jedem durch den Heiligen Geist auch Gaben gegeben hat. Das steht ja auch so in der Bibel. Und daher bin ich ganz sicher, dass es nicht darauf ankommt, wie groß unser Ölkrug ist, sondern dass wir den Wert erkennen, dass wir ihn einfach Gott zur Verfügung stellen. Und wenn wir das machen, dann werden Wunder passieren. Und mein letzter Punkt ist der Glaubensgehorsam. Also die Witwe handelt genau nach dieser Anleitung. Und es scheint ja unlogisch zu sein. Aber sie macht das, sie sammelt die leeren Gefäße, sie schließt die Tür und dann gießt sie aus der kleinen Ölkanne das Öl in die anderen Gefäße. Und wer die Bibel kennt, weiß, dass für Gott gar kein Problem ist, irgendwelche Sachen zu vermehren. Ich denke nur an die Speisung der 5000 oder an das Netz voll Fische, das der Petrus aus dem See Genezareth zieht. Das passiert ja sogar zweimal. Öfters passieren diese Dinge und wir wissen, dass Gott lebt. Und das ist ja die Grundlage unseres Glaubens. Und wenn Gott lebt und Dinge tut, dann können wir auch glauben, dass Gott für solche Dinge einfach da ist, dass es ihm gar kein Problem ist. Auf jeden Fall nimmt die Frau ihr Öl und gießt und gießt und gießt und gießt. Und ich hoffe, dass die Stadt nicht so klein war, dass sie sehr viele Nachbarn hatte. Auf jeden Fall gießt sie und gießt sie und gießt sie und plötzlich sagt sie dann wieder ein Gefäß voll. Jetzt gib mir das nächste. Und der Sohn sagt, tut mir leid, wir haben nichts mehr. In dem Moment hört das Öl auf zu fließen. Das fand ich auch sehr interessant, dass es auch darauf ankommt, wie viel man sammelt. Wenn man einen Auftrag von Gott bekommt, ist es die Frage, wie viele Gefäße habe ich denn mir geborgt? Ich kann mir vorstellen, dass diese Frau vielleicht auch sich vielleicht ein bisschen geärgert hat, dass sie vielleicht nicht noch eine Straße abgelaufen ist und noch mehr Gefäße geholt hat. Ich weiß nicht, wie viele Gefäße die hatte, aber irgendwann ist halt alles zu Ende und dann hat sie gemerkt, hätte ich noch mehr gehabt, hätte ich noch mehr Öl gekriegt. Aber es ist zu Ende. Es hat aufgehört, weil sie einfach keine Gefäße mehr hat. Und dann tut sie das, was sie vorher auch schon getan hat. Jetzt hat sie da wahrscheinlich das ganze Haus voller Gefäße mit kostbarem Öl und geht dann wieder zu dem Elisa und sagt, was soll ich denn jetzt machen? Oder nein, da steht, sie berichtete es ihm. Die ist bestimmt voller Freude dahin gegangen und hat dem Elisa gesagt, hey Elisa, weißt du was? Es ist echt passiert, was du gesagt hast. Jetzt habe ich das ganze Haus voller Öl. Was mache ich denn jetzt damit? Und dann sagte Elisa, der alte Kaufmann, geh hin, verkaufe das Öl, bezahl deine Schulden und stellt euch vor, es ist so viel übrig geblieben, dass sie davon noch leben kann. Gott gibt nicht nur Öl für die Schulden und Geld für die Schulden. Nein, er gibt auch noch Geld, dass sie leben kann. Ist das nicht toll? Sie hat ihnen einfach die Situation geschildert und wir hätten vielleicht gedacht, ach, die braucht jetzt Geld, um die Schulden zu bezahlen und dann kriegt sie das. Aber Gott ist viel großzügiger. Gott versorgt sie noch, dass sie leben kann. Das ist mir so aufgefallen, als ich das gelesen habe hier, dass Gott nicht nur die Schulden begleicht, sondern dass sie jetzt noch richtig davon leben kann. Und zwar so lange, bis ihre Söhne wahrscheinlich so groß sind, dass sie dafür ihren Lebensunterhalt mit verdienen können. Ist das nicht toll? Ich finde das so unglaublich, wie großzügig Gott ist. Aber es kommt darauf an, was wir haben. Gott verlangt nicht, dass wir wer weiß was bringen, aber das, was wir haben, achtet er als wertvoll Und er gibt und gibt im Überfluss. Und er hätte sogar noch mehr gegeben. Wenn sie noch mehr Töpfe gehabt hätte, hätte sie noch mehr bekommen. Aber es ist so, wie viel man hat oder wie viel man Gott zur Verfügung stellt, so viel kriegt man auch. Ich finde das so wunderbar, diese Geschichte, wie wir sehen, dass das so ein Geben und Nehmen ist in diesem Fall, dass Gott nicht aus nichts was macht, sondern Gott will auch schon, dass wir mitarbeiten. Und Gott wirkt so viel, wie wir ihm zur Verfügung stellen. Und trotzdem ist Gott so großzügig, dass er uns so viel gibt, dass wir davon leben können. Und ich möchte uns einfach Mut machen, wirklich Gott so viel zu geben, dass es für unser ganzes Leben reicht. Wir sind alle anders. Wir haben alle andere Gaben. Der eine braucht wenig, der andere braucht viel. Gott ist einfach großzügig. Mir ist das jetzt nochmal so aufgefallen mit der Schöpfung. Wir haben letztens so einen Film gesehen über das Leben im Meer. Und da waren irgendwelche Fische, die haben Eier gelegt. Und dann sind das Milliarden von Eiern, die da durch das Meer schwimmen. Und dann kommen die Wale, und dann kommen die Haie, dann kommen die Delfine, dann kommen andere Fische und fressen sich satt. Und es ist trotzdem noch so viel da, dass diese Tierart nicht ausstirbt. Und das war, der Kommentator sagt, dass die Natur so reich ist und so überschwänglich gibt. Und da dachte ich nur, ist nicht die Natur, das ist unser Gott. Wir haben so einen wunderbaren Gott. Und ich möchte euch Mut machen, dass wir das so in unserem Leben erleben, dass wir Nöte, die da sind und die es ja realistisch auch gibt, dass wir die vor Gott bringen. Dass wir offen sind, auf Gott zu hören, was er daraus machen möchte. Und dass er uns dann wirklich mehr gibt, als wir brauchen. Oder manchmal auch genauso viel, wie wir brauchen. Je nachdem, was wir von Gott erwarten. Und ich freue mich darüber, dass solche Geschichten in der Bibel erzählt werden, dass wir davon leben und zehren können und dass wir Gottes Größe erleben. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Frau so eine Veränderung in ihrem Leben erlebt hat. Sie war voller Trauer. Ihr Mann war gestorben. Sie war voller Sorge, weil sie jetzt kein Einkommen mehr hatte. Sie war auch voller Traurigkeit, dass sie ihre zwei geliebten Söhne abgeben musste. Und das war ja nicht etwas, was nicht legal war, sondern das durfte so sein. Und Gott hilft ihr aus dieser Situation und sie kann sich darüber freuen und kann wieder mit neuem Mut durchs Leben gehen. Und das wünsche ich uns, dass wir immer wieder, auch in den Schwierigkeiten, die wir haben, erleben, dass Gott uns genug gibt, mehr als wir brauchen, und dass wir voller Freude in unserem Glauben unser Leben leben dürfen. Amen.